Wir haben in dem Lied gesungen, mir ist's wohl in dem Herrn. Und wie üblich sind meine Gedanken doch in die Zeit zurückgegangen, als der Herr auf Erden wandelte. Da gab es Menschen, die fühlten sich sehr wohl in der Gegenwart des Herrn. Die haben seine Nähe gesucht. Kein Weg war zu weit, keine Reise zu beschwerlich. Wir denken an die Griechen, die nach Jerusalem kamen, und sie hatten nur eine Frage, nur eine Bitte. Wir möchten Jesum gerne sehen. Und dann gab es andere, die fühlten sich in seiner Gegenwart gar nicht wohl. Gar nicht. Die Schriftgelehrten, die Pharisäer, all diese Leute, die fühlten sich in seiner Gegenwart gar nicht zu Hause. Und immer wenn er was sagte, dann fühlten sie sich verkehrt rum angesprochen, anstatt auf das einzugehen, was er sagte, haben sie in ihren Gedanken schon Stellung gegen ihn bezogen. Aber dann gab es andere, die hingen an seinem Munde. Sie hörten jedes Wort. Und dann gab es noch, was wir als den inneren Kreis bezeichnen könnten, diejenigen, zu denen er sagte, euch ist es gegeben, die Geheimnisse des Reiches Gottes zu wissen. Und ich glaube, es war Johannes, von dem wir es berichtet finden, dass er direkt an der Brust des Heilandes ruhte. Er fühlte sich dort ganz besonders wohl. Dann gab es einige von den Frauen, und es wird berichtet, dass sie ihn geliebt im Dienste geleistet haben. Menschen, an denen er sich gnädig erwiesen hat, die haben ihn innig geliebt. Sie haben sich von ihm geliebt gewusst und sie haben ihn wieder innig geliebt. Ich denke da an die Frau, es gibt ja insgesamt 6 Marias, von denen die Evangelien berichten. Aber da war eine Frau, die kam in das Haus des Simeon. Nicht? Hat der Simeon geheißen? Ich glaube schon, Simeon. Die Evangelien liegen mir nicht so, aber ich kenne sie auch. Und die kam herein und wusste direkt, wohin sie zu gehen hat. Nämlich zu Jesus. Und sie wusste auch, dass sie da nicht von oben runter, sondern von unten hochschauen muss. Nämlich sich vor ihm beugen. Und hat sich erstmal ausgeweint. Zu seinen Füßen. Und der Simeon, der hat den Herrn nicht willkommen geheißen. Ihm die Füße nicht gewaschen. Ihm das Öl, das Haupt nicht gesalbt mit Öl. Aber diese Frau, die fühlte sich einfach wohl. Das Herz öffnete sich und sie wurde so bewegt und weinte sich aus und wusch die Füße des Herrn und trocknete sie mit ihren Haaren. Und der Schriftgelehrte dachte bei sich selber, wenn dieser Mann ein Prophet ist, dann müsste er wissen, was das für eine Frau ist. Der Herr wusste nicht nur, was das für eine Frau ist. Er wusste auch, was das für ein Pharisäer ist. Er wusste beides. Er wusste beides. Und er sagte, Simeon, ich hab dir etwas zu sagen. Du hast mich eingeladen. Du hast mich nicht willkommen geheißen. Du hast meine Füße nicht gewaschen. Du hast mir keinen Kuss gegeben. Es war üblich, Freunde sowieso. Und wenn jemand willkommen war, dann auch. Und dann sagt er, diese Frau die hier hereingekommen ist, die hat das alles nachgeholt, was du versäumt hast. Und sie hat viel geliebt, weil ihr viel vergeben worden ist. Liebe tut wohl. Liebe offenbart sich. Liebe äußert sich. Auch Hass äußert sich. Auch Missgunst äußert sich. Auch Zorn äußert sich. Wie viele von euch wissen, wie sich Zorn äußert? Gibt es solche Leute in unserer Mitte, die wissen, wie sich Zorn äußert? Es gibt vielleicht nicht bei euch selber, nur der Mann weiß es von der Frau, die Frau vom Mann und die Kinder von den Eltern, die Eltern von den Kindern. Von sich selbst weiß das so recht niemand. Aber ihr wisst ja, wie das ist. Doch alles äußert sich irgendwie. Irgendwie. Und man bekommt es auch zu spüren. Man kann Missgunst zu spüren bekommen, Neid zu spüren bekommen, Hass zu spüren bekommen. Man kann vieles zu spüren bekommen. Aber auch die Liebe. Man kann die Liebe spüren. Und wenn wir dahin kommen, dass sich die Liebe Gottes durch uns so äußern kann, wie sich schon manchmal andere Dinge geäußert haben, dann wäre es gut um uns alle bestellt. Glaubt ihr das? Doch, doch. Wenn wir dahin kommen, dass sich das Göttliche durch uns so kundtun kann, wie sich das andere, manchmal nicht jetzt. Wir sind nun schon lange gläubig und deshalb haben wir all diese schlechten Äußerungen schon vergessen. Ja, nicht? Denn die liegen ja lange zurück. Aber jetzt möchte Gott, dass er sich offenbaren kann, dass der neue Mensch wirklich kund werden kann und damit das Wesen Jesu durch uns ausgelebt werden kann, ausgestrahlt werden kann. Wir müssen die Liebe Gottes in einem solchen Maß haben, dass sie mal überfließt. Ihr wisst ja, solange Menschen nur zornig sind, ist das ja nicht schlimm. Schlimm wird es erst, wenn der Zorn durchbricht, wenn das Fass übergeht, dann erst bekommt man zu spüren. So müsste es mit der Liebe Gottes sein. Die müsste mal übergehen. Und dann müssten wir es zu spüren bekommen. Das wäre wohltuend. Das wäre heilend. Das würde Wunder bewirken. In uns, an uns und durch uns alle. Wer kann glauben, dass Gott unsere Herzen so mit Liebe erfüllen kann, dass sie spürbar wird, dass man sie erleben kann, wie man auch die anderen Dinge selbst oder bei anderen erlebt hat. Doch Gott ist Liebe. Und wer in Gott bleibt, der bleibt in der Liebe. Und damit ist fast alles gesagt. Wer in der Liebe bleibt, der bleibt im Wort. Denn wir lesen in 2. Thessalonicher 2 von der Liebe zur Wahrheit. Und die Wahrheit ist Gottes Wort. So greift eins in das andere hinein. Dieser Gedanke, den der Liederdichter ausdrückt, mir ist's wohl in dem Herrn, hat mich bewogen, darüber nachzudenken, dass sich viele beim Herrn wohlfühlten, andere überhaupt nicht. Es gab und gibt noch heute Menschen dieser und jener Kategorie. Und ich glaube, wir dürfen aufrichtig sagen, je näher wir dem Herrn sind, umso wohler fühlen wir uns. Wenn wir den Eindruck haben, dass wir ein wenig ferne sind vom Herrn, das ist ein schlimmes Gefühl. Wenn wir den Eindruck haben, dem Herrn nahe zu sein, das ist ein wohltuendes Gefühl. Ein Liederdichter singt, nah bei Jesu, nah bei Jesu, Himmelsluft uns da umweht. Aber in der Ferne, da ist manches ganz anders. Aber Gott spricht ja, ich bin nicht nur ein Gott der Ferne, sondern ein Gott, der nahe ist. Und er hat uns aufgefordert, dass wir uns ihm nahen sollen, so wird er sich unser oder uns nahen und sich unser annehmen. Dann gibt's das herrliche Wort, er hat Frieden gebracht, den Fernstehenden und den Nahestehenden, und hat sie durch das Kreuz versöhnt. Beides. Die Fernstehenden waren die Nationen, die Heidenvölker, und die Nahestehenden waren die Juden. Er kam um alle, ob fernstehend, ob nahestehend, mit sich selber zu versöhnen durch das Kreuz. Kommen wir noch schnell zurück auf das Wort in Jeremia. Jeremia Kapitel 16 war es. Jeremia 16, Vers 19. O Herr, du meine Stärke und meine Burg, meine Zuflucht in der Zeit der Not. Es gibt, glaube ich, die Stelle im Propheten Jesaja, dass der Herr zu der Zeit, also im tausendjährigen Reich, wieder bei Tage und bei Nacht über seinem Volk sein wird. Ich denke an das Wort aus Jesaja 4. In Jesaja 4 steht geschrieben, wenn der Allherr den Schmutz der Töchter Zions abgewaschen und die vielfache Blutschuld Jerusalems aus dessen Mitte hinweggespült hat, durch den Geist des Gerichts und durch den Geist der Läuterung, dann wird der Herr über der ganzen Stätte des Berges Zion und über den Festversammlungen dort eine Wolke bei Tage mit Rauch schaffen und lichten Feuerschein bei Nacht. Denn über allem wird die Herrlichkeit des Herrn ein Schutz und Schirm sein und wird zur Beschattung bei Tage vor der Sonnenglut dienen und als Zuflucht, als Obdach vor Unwetter und vor Regen. Welch ein wunderbares Wort. Ich weiß nicht, wer es war, irgendein kluger Kopf, der zu viel Zeit hatte, der hat mal ausgerechnet, wie viel Lastwagen vollgeladen werden konnten täglich mit dem Manna für das gesamte Volk Israel. Ich habe die Lastwagenzahl und Tonnenzahl vergessen, müsste es nachlesen. Aber Gott ist ein sorgender Gott. Ein sorgender Gott. Überlegt, es waren, glaube ich, 600.000 Mann, wenn ich die Zahl recht habe aus der Bibel, ungerechnet Frauen und Kinder. Und was da zusammenkommt, was da täglich verbraucht wird. Und wir lesen, dass Gott 40 Jahre lang gesorgt hat, sie gespeist hat, getränkt hat, dann sind wir fertig, ohne darüber nachzudenken, welch ein Umfang das Ganze hatte. Da hat sich ja der ganze Himmel runterneigen müssen, um diese Volksmenge täglich zu speisen. Und da kommen gewiss jede Menge Tonnen zusammen. Aber Gott hat es getan. Er hat zugesagt. Er sprach nur ein Wort. Und alles stand ihm zu Diensten. Er konnte sich dabei setzen. Es genügte, wenn er es aussprach. Sein Wort war heiliger Befehl. Für Engel, für Elemente, für alles. Was er sagte, war heiliger Befehl für alles. Und schon musste es geschehen, weil es sein heiliger Mund gesprochen hat. Bin ganz ehrlich, ich war ja in der Wüste, hab manchmal darüber nachgedacht, welch eine Hitze diese Menschen da ausgesetzt waren und wie sollten sie schlafen, wie sollten sie wohnen, wo sich umziehen und was hier oder da tun, versetzt euch mal in solch eine Lage. Aber wenn man dann darüber nachdenkt, dass Gott über seinem ganzen Volke in der Wolke war, dass sie Schutz hatten vor der Sonne, vor dem Regen oder vor allem, was da kam, und sollte es nachts kalt werden wollen, dann war er im Feuerschein da, um zu wärmen. Man muss mal überlegen, mit welch einer ewigen Weisheit und Liebe, Fürsorge und Treue Gott alles besorgt hat. Hat er etwas bis heute vergessen? Dass jemand ihn hätte erinnern müssen und sagen, hier fehlt was? Hier fehlt gar nichts. Was den Menschen fehlte, war Dankbarkeit und Einsicht über die Güte Gottes und Fürsorge Gottes, die ihnen zuteil wurde. Als ich das hier im Propheten Jesaja las, dass es wieder so werden wird im tausendjährigen Reich, dass er wieder über der ganzen Stätte Schutz und Schirm sein wird, nichts wird ihnen widerfahren, weil er, der Herr und Gott, über jener Stätte sein wird. Er wird dafür sorgen, dass Zuflucht und Obdach, alles wird da sein. Doch, wir wollen Gott danken. Danken, dass er sich als der Lebendige unter seinem Volk geoffenbart hat. Das hat er getan, um sich einen ewigen Namen und Ruhm zu machen. Und wer sollte ihn rühmen? Diejenigen, an denen er sich so treu erwiesen hat. Ich glaube, das müssen wir noch lernen. Auch wir müssen überlegen und darüber nachdenken, welch eine Fülle von Manna Gott uns gegeben hat. Wir mögen vielleicht nicht einige Lastwagen voll bekommen, aber ich sage euch, Gott hat uns von dem verborgenen Manna, von dem, was verborgen war seit Grundlegung der Welt, wo anderen der Zugang gar nicht gestattet und gewährt war, das ist uns geoffenbart und zuteil geworden. Es würde uns gar nichts nutzen zu wissen, was Gott an anderen getan hat, wenn wir nicht auch einmal in uns gehen und begreifen, was der Herr an uns getan hat. Und man merkt das speziell dann, wenn man mit Leuten spricht und dann erkennt man so gründlich, dass einer dem anderen gar nichts geben kann. Nur Gott vermag die Herzen und das Verständnis und die Schrift zu öffnen und die Geheimnisse zu offenbaren. Sonst lesen wir dem Buchstaben nach und er bleibt tot und wir bleiben auch tot. Aber wenn der Geist den Buchstaben lebendig macht, dann wissen wir, dass das Wort ja Geist und Leben ist. Und in dem Moment wirkt es oder bewirkt es auch in uns Geist und Leben. Ich habe in Kapitel 17 weitergelesen. Hier steht in Vers 7, Gesegnet ist der Mann, der sich auf den Herrn verlässt und dessen Zuversicht der Herr ist. Auch das müssen wir lernen, unsere Zuflucht bei ihm zu nehmen. Er ist unsere Zuversicht. Und wenn alles wankt und bricht, singt ein Liederdichter, du bleibst meine Zuversicht. Gesegnet ist der Mann, der sich auf den Herrn verlässt und dessen Zuversicht der Herr ist. Er gleicht einem Baume, der am Wasser gepflanzt ist und seine Wurzeln nach dem Bache hin ausstreckt. Er hat nichts zu fürchten, wenn Hitze kommt. Sein Laub bleibt grün. Auch in dürren Jahren ist ihm nicht bange und ohne Aufhören trägt er Früchte. Sicher, und das geben wir ja alle auch zu, weil wir ehrlich sind, ist eine Dürre im Lande, eine Trockenheit im Lande. Das geben wir doch zu, oder nicht? Sind wir nicht ehrlich? Wir sagen das nicht im Unglauben. Nein, wir sagen das, weil es so ist. Und wissen, dass es nicht so bleiben wird. Aber nach dem Wort der Schrift haben wir auch in den dürren Tagen und Zeiten, wenn wir wirklich von Gott am Wasserbächen gepflanzt wurden, die Zusage, dass unser Laub grün bleibt. Uns braucht nicht bange zu sein in Jahren der Dürre. Und ohne Aufhören tragen wir Früchte. Das ist die Verheißung des Wortes Gottes. Und da mag jemand, der am Wasser steht, die Fläche, die vertrocknet ist, schon betrachten. Aber das hat mit ihm nichts zu tun. Seine Wurzeln gehen ja nicht in Richtung Dürre. Seine Wurzeln gehen in Richtung Bach. So haben wir es gelesen. Oder soll ich noch einmal lesen? Gesegnet ist der Mann, der sich auf den Herrn verlässt und dessen Zuversicht der Herr ist. Der gleicht einem Baume, der am Wasser gepflanzt ist und seine Wurzel nach dem Bache hin ausstreckt. Wenn ein Baum schief geraten ist, dann kann man ihn am Wasser pflanzen und der streckt die Wurzel in verkehrte Richtung. Und dann kann es passieren, dass er noch dem Wasser die Schuld gibt, wenn er verdorrt. Aber hier haben wir ja von einem gesegneten Mann gelesen, nicht von einem ungesegneten, sondern von einem gesegneten Menschen, der seine Wurzeln nach dem Bache hin ausstreckt. Und solche Menschen möchten wir sein. Solche Menschen dürfen wir sein. Und wenn wir schier das Land betrachten und sehen alles von der Hitze versengt und verdorrt, wir sind hier gepflanzt an Wasserbächen und unsere Wurzeln gehen in Richtung Bach, in Richtung Wasser. Und dann kann es so dürre im Lande sein, dass man's unter den Füßen knacken und knirschen hört. Das Laub dessen, der am Bach gepflanzt ist, bleibt grün, auch in dürren Zeiten, und er trägt Früchte ohne Aufhören. Halleluja, preis sei Gott. Doch, auch das müssen wir wieder lernen, dem Worte zuzustimmen und innerlich mitzugehen und sagen, ja, Herr, so ist es. Und vielleicht haben wir mal so eine kleine Umpflanzung nötig, kann ja auch passieren. Jeder Baum wird ja nicht immer richtig gepflanzt, der Baum ist immer richtig. Nur die Pflanzung mag nicht immer so gelingen. Dann ist der Herr gegenwärtig, um unser Verlangen zu sehen. Ich sage euch, die Wurzeln haben mit diesem Verlangen, mit dem Trieb zu tun, der sich ausstreckt. Wonach? Doch nicht nach der Dürre im Lande, nach dem Wasser, nach der Erfrischung, nach der Beliebung, nach der Kraft. Und dazu sind wir hier heute Abend, um sicherzustellen, dass unser Ausstrecken zum Wasser hingeht und Gewissheit in unser Herz kommt, dass der Herr uns nicht verdorren lässt, auch nicht in dürren Zeiten. Es gibt Menschen, die er durchbringt, die er erhält, auch in dürren Zeiten. Ohne Aufhören trägt er Frucht. Und dann Vers 12. O Thron der Herrlichkeit, hoch erhaben von Anbeginn an, du Stätte unseres Heiligtums. O Hoffnung Israels, Herr, alle, die dich verlassen, werden zu Schanden. Und die von dir abfallen, deren Namen werden in den Staub geschrieben. Denn verlassen haben sie den Brunnenquell lebendigen Wassers, den Herrn. Wir könnten jetzt zu 1. Korinther 10 gehen, wo von dem geistlichen Felsen geschrieben steht, der Christus war, aus dem das Volk Israel getrunken hat. Ja, Amen, Amen. Gott hat dafür gesorgt. Nicht ein irdischer Felsen oder Stein, sondern ein lebendiger Felsen, der da mit dem Volke Israel zog. Seht, wie Gott sich offenbaren, ein- und aufteilen kann. In der Wolkensäule, in der Feuersäule sorgt er da über ihnen. Im Felsen gibt er Wasser, unter ihnen ist in ihrer Mitte. Gott, der Herr, kann sich offenbaren, wie er will, wo er will und wann er will. Auch auf vielfache Weise, auf einmal. Das können die meisten nicht verstehen. O Thron der Herrlichkeit, hoch erhaben von Anbeginn an, du Stätte unseres Heiligtums. O Hoffnung Israels, Herr! Wenn hier, wie Bruder Ross in dem letzten Vers gelesen hat, dann werden sie erkennen, dass mein Name der Herr ist. Hier steht nun tatsächlich das Wort Yahweh, der ewig Seiende, der Bundesname Gottes im Alten Testament. Sie sollen erkennen, dass er Yahweh ist. Er, der den Bund mit ihnen geschlossen hat, der aus dem Volke Israel ein Bundesvolk gemacht hat und Verantwortung für sie übernommen hat. Und derselbe Herr, als Joshua im Neuen Testament sagt uns, dies ist der neue Bund in meinem Blut, dies dringt, so oft ihr es tut, zu meinem Gedächtnis. Ein Bundesvolk im Alten Testament, ein Bundesvolk im Neuen Testament. Eine Hoffnung, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Die Hoffnung Israels ist unsere Hoffnung. Der Gott Israels ist unser Gott. Der Retter ist unser Retter. Es gibt nur einen, auch wenn er sich auf mancherlei Weise offenbart. Aber jetzt kommt die Feststellung, alle, die dich verlassen, werden zu Schanden. Es gibt Menschen, die sagen, ich bin an dem oder dem zu Schanden geworden, ich bin mit dem und dem nicht fertig geworden. Ich will euch sagen, aufgrund der Schrift, wer zu Schanden wird. Zu Schanden werden die, die den Herrn verlassen. Und sonst niemand. Alle anderen richten sich auf. Ich kann euch zeigen, aus dem Propheten Jesaja, dass der Herr tatsächlich beides ist. Er ist gesetzt zum Aufstehen und zum Fallen, zum Straucheln und zum Gehen. Jesaja Kapitel 8, Vers 13. Den Herrn der Heerscharen, den sollt ihr heilig halten, und er soll eure Furcht sein, euer Schrecken, denn er wird zum Anlass der Heiligung werden und zu einem Stein des Anstoßes und zu einem Felsblock des Strauchelns für beide Häuser Israels, zu einer Schlinge und zum Fallstrick für die Bewohner Jerusalems, so dass viele unter ihnen straucheln und zu Fall kommen und zerschmettert werden, sich darin verstricken und verfangen. Gar nicht viel Gutes ist hier gesagt von unserem Herrn. Die Leute haben sich an ihm gestoßen. Das passte ihnen nicht. Das war nicht richtig. Daran hatten sie was auszusetzen. Eines wurde ihnen zum Anstoß, zum Straucheln, zur Schlinge, zum Fallstrick. Es waren nur wenige, die sich an ihm aufrichten konnten. Die meisten sind gefallen. Und unser Herr sah, wer da fällt. Und auf wen der Stein fällt, der wird von ihm zerschmettert oder zermalmt. Was war's? Der Herr kam zu den Seinen und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Er ist beides, Eckstein und Stolperstein, beides. Für die einen der kostbare, auserwählte Eckstein und Schlussstein, Anfang und Ende, Alpha und Omega. Und die anderen schmeißen ihn rum, wohin sie wollen, und wissen nicht, wohin er gehört. Der Prophet Daniel hat es angekündigt von dem Stein, der sich aus dem Berge lösen würde. Und dann ist der Stein wieder zu einem großen Berg geworden. Alles so deutlich in Bildern im Alten Testament ausgesprochen und dargestellt, dass ein Tor nicht hätte irren können. Ich glaube, unser Herr Jesus hat an dieses Wort in den Evangelien erinnert oder gefragt, was das Wort bedeutet, dass die Menschen den Stein verworfen haben. Ich glaube, es ist Psalm 118. Und gerade der ist zum Eckstein geworden. Und dahinter steht, herrlich in unseren Augen. Ja, herrlich schon, in den Augen derer, denen er zum Eckstein geworden ist, auf dem das alles ruht, nämlich auf dem Grund der Apostel und Propheten, wo Christus selbst der Eckstein ist. Aber dieses Wort hat mich seit Jahren schon beschäftigt, seit sehr vielen Jahren. Als ich las, dass unser Herr, wo war es, Johannes 8 oder 9, als diese eine Frau da gebracht wurde und man sagte, sie ist frisch im Ehebruch ertappt worden und sie sagten, Mose hat gesagt das und das. Und was sagst du? Und wahrlich, er sagte gar nichts. Er bückte sich und schrieb. Und dann erhob er sich und schaute, dass die Leute noch da sind und er bückte sich abermals und schrieb, und als er dann so war, nehme ich an, in einem Evangelium wird es wohl so berichtet, es ist nicht in jedem gleich, in jedem Fall, als er sich doch erhob, dann war keiner mehr da. Und als ich dieses Wort las, dass die Namen derer, die von ihm abfallen, die an ihm zu Schanden werden, in den Boden, in den Sand geschrieben werden, oh, ich dachte bei mir selber, Herr, vielleicht hast du die Namen dieser Leute, die da kamen und angeklagt haben, so geschrieben und hast ein zweites Mal drunter gesetzt, womit sie nicht vor Gott bestehen können. Und lesen haben sie alle können, das wisst ihr ja. Die Schriftgelehrten, die haben schon immer lesen gekonnt. Nicht nur der Dorfschulze und irgendein Schreiber im Rathaus. Die Schriftgelehrten, die haben eins immer schon gekonnt. Nämlich lesen. Aber das wurde ihnen zum Verhängnis. Und der Herr sagt, oder das Wort sagt hier, die Namen derer, die dich verlassen und von dir abfallen, werden in den Staub geschrieben. Denn verlassen haben sie dich, den Brunnenquell lebendigen Wassers, den Herrn. So steht es hier geschrieben. Und darüber hat Bruder Brenim eine ganze Predigt gehalten. Den Text nahm er aus dem Propheten Jeremia, war wohl zweites Kapitel müsste es sein, wo geschrieben steht, mich haben sie verlassen und haben sich löchrige Brunnen gegraben, Zisternen, die kein Wasser halten. Hier machte den Vorwurf, denn verlassen haben sie den Brunnenquell lebendigen Wassers, den Herrn. Dann kommt der Hilfeschrei in Vers 14. Heile mich, Herr, so werde ich heil. Hilf mir, so ist mir geholfen. Denn mein Lobpreis bist du. Denn mein Lobpreis bist du. Unsere Hilfe kommt von dem Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Menschenhilfe nützt uns nichts. Er ist unsere Hilfe. Auch in Zeiten der Not, so haben wir es gelesen, ist er nicht ferne. Heute sind wir hier zum Gebet. Bitten und Flehen sind einige Fürbitten da. Auch unsere beiden farbigen Schwestern, die aus Düsseldorf und Aachen, haben Not. Und wir sollten doch für verschiedene Dinge beten. Und ich meine, das werden wir heute Abend tun. Einmal wieder von Herzen beten. Beten aus der Tiefe, aus dem Notschrei unserer Seele, der zu Gott emporsteigt. Mit den Brüdern aus Holland hatten wir schon eine Gebetsgemeinschaft. Und die war viel besser und angenehmer und herrlicher als die Gesprächsgemeinschaft. Ihr wisst, im Gespräch kann jeder seine Meinung sagen. Im Gebet reden wir zu Gott. Und da wird's dann angenehm. Dann wird's angenehm. Dann wird's schön. Dann kommt Seligkeit. Dann kommt Herrlichkeit. Dann kommt Liebe. Dann kommt alles, was wir benötigen. Und so wollen wir beherzigen, dass unser Gott sagte, mein Haus soll ein Bethaus heißen für alle Völker. Ein Bethaus, ein Haus der Anbetung, ein Haus des Lobpreisens, des Dankens, alles, was auf unseren Herzen sein mag, das können wir dem Herrn bringen. Aber auch selbst fürbitten müssen mit Dank verbunden gebracht werden. Wenn wir nicht danken können, dann haben wir nicht geglaubt, worum wir gebeten haben. Das Geheimnis mit erhörlichem Beten liegt darin, dass der Betende, nachdem er seine Anliegen vor Gott bringt, danken kann. Verbunden mit Danksagung, so steht's geschrieben, sollen wir unsere Anliegen vor Gott bringen. Wenn wir sie nicht mit Danksagung verbinden, hat die Sache nichts gezündet. Dann fehlt etwas, nämlich die Offenbarung des Glaubens in uns, die Gott gewirkt haben muss natürlich, dass wir Erhörung gefunden haben. Ein Mensch, der betet, sollte mit Erhörung rechnen. Sollte damit rechnen, dass Gott auch tut, worum wir bitten. Und ich sag euch, wir sind manchmal nicht ganz bei der Sache. Wir beten und wir rechnen nicht damit, dass sich erfüllt, worum wir beten. Und wir sind vielleicht auch ich, das muss nun nicht jeder und nicht alle sein, aber ich ertappe mich manchmal dabei, dass man betet und später feststellt oder darüber nachdenkt, hast du wirklich von Herzen damit gerechnet, dass Gott dein Gebet erhört? Und wenn wir damit rechnen und Gewissheit haben, dann können wir ihm am Ende unseres Gebetes danken. wie hat unser Heiland als Prophet, als Menschensohn, was hat er getan? Er schaute zum Himmel empor, wo war's? Am Grabe des Lazarus wahrscheinlich, und sagte: Vater, ich danke dir, dass du mich alle Zeit erhörst. Es war nicht ein Gott, der zum anderen Gott betet, nicht ein Schwacher zum starken Gott. Es war der Menschensohn, Jesus Christus, der dort betete. Aber er sagte zu Anfang seines Gebets: Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Brüder und Schwestern, wir brauchen diese Glaubensgewissheit. Wir müssen wissen, dass Gott uns nicht zürnt, sondern dass Gott uns gnädig ist und dass der Zorn von uns gewichen ist und auf ihn gefallen, unsere Schuld und alles, was uns getroffen hätte. Wir müssen wissen, dass Gott uns Gnade erwiesen hat. Und in diesem Glauben, in dieser Zuversicht, wollen wir heute beten. Beten, dass der Wille Gottes geschieht. Beten, dass wir alle solche Bäume sind, die am Wasserbächen gepflanzt wurden, deren Wurzeln sich zum Bach hin ausstrecken, um neu belebt zu werden, neu zu grünen, neu zu blühen, neu Frucht zu tragen. Menschen, die Gott dazu bestimmt hat. Und warum? Weil wir uns nicht auf uns selber, sondern auf Gott verlassen. Wohl dem Menschen, der sich auf Gott verlässt, dessen Zuflucht der Herr ist. Wenn uns das gelingt, mit Gottes Gnade, dann werden wir heute Abend noch Segen empfangen. Ich bin gesegnet worden. Ich komme noch zum Schluss auf den Anfang zurück. Mögen wir uns in der Gegenwart des Herrn wohlfühlen, damit auch er sich in unserer Mitte wohlfühlen kann. Mir ist's wohl in dem Herrn. Und dann geht's noch einen Schritt weiter. Möge auch die Zeit kommen, wo wir uns in Gegenwart einer des anderen und untereinander aufrichtig und ehrlich lieben und uns wohlfühlen, dass keine Spannungen, dass gar nichts mehr aufkommen könnte, sondern eine herrliche, göttliche Atmosphäre uns und jeden umgeben könnte, damit es uns allen wohl werden kann in dem Herrn. Wollen wir unseren Beitrag dazu leisten? Wollen wir es dem Herrn einmal sagen: Mach mich zu einem Menschen, der sich in deiner Gegenwart wohlfühlt? Mach mich zu einem Menschen, in dessen Gegenwart sich andere wohlfühlen? Ein Mensch, von dem Segen ausströmt? Ein Mensch, von dem Liebe ausströmt? Ein Mensch, in dem Gott Wohnung nehmen konnte? In dem das Wesen Jesu offenbar werden kann. Gott ist treu. Wir sind hier, um ihn in uns, an uns und durch uns wirken zu lassen. Mir ist wohl in dem Herrn. Gelobt sei sein heiliger Name. Amen.